Krieg im Iran und die Straße von Hormuz ist immer noch zum Großteil gesperrt. Dadurch sind die Lieferketten beschädigt, kaputt und wir sehen schon eine Energiekrise. Wir sehen sogar Energielockdowns und Rationierungen, ja, in der Slowakei zum Beispiel, aber auch in Indien, Pakistan und überall anders. Und dann haben wir jetzt in Australien 500 Tankstellen, das sind 8% aller Tankstellen, denen der Sprit ausgegangen ist. Und selbst unsere Wirtschaftsministerin Katharina Reiche warnt davor, dass wir eventuell Verknappung sehen können oder Spritmangel sehen können bis Ende April, wenn der Krieg weiter anhält. Wir sind in der historischen Zeitenwende, Krisen überall, es kriselt also auf der Welt und gleichzeitig passiert etwas, was keiner mitbekommt. Du hast davon noch nichts gehört, weil alle abgelenkt sind, weil alle darüber gucken, wo es abgeht, wo das Licht ist. Aber im Schatten dieser historischen Krise, die wir gerade erleben, passiert etwas im Hintergrund, was die ganze Welt ins Verderben führen kann. Es wurde jetzt ein Signal getriggert, was eine Warnung für einen erneuten Crash ist, so wie an den Märkten damals im März 2020 während Corona. Also wiederholt sich jetzt die Geschichte oder kommt dieses Mal alles anders? All das und meine Einschätzungen natürlich zu Gold und Silber und Co. erfährst du heute in einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Apropos Gold. Der neue Goldstandard in Zukunft, in Zeiten der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz, wo du nicht mehr weißt, welches Bild, welches Video ist noch real oder echt, das sind natürlich Live-Events. Und deswegen lade ich dich ein zu meinem vierten Event, Marc lädt ein. Mit dabei sind Ulrike Gorot, Jasmin Kosubek, Horst Lünning, Henrik M. Broder, Frauke Petri, Joanna Kotar, Nico Jilch und viele, viele mehr. Wenn du alle treffen möchtest, dann solltest du unbedingt mit dabei sein am 8. und 9. Mai in Metzingen in der Motorworld. Aufgrund der großen Nachfrage haben wir noch mal ein paar Stühle reingestellt und die letzten Tickets sind jetzt noch verfügbar. Und falls du nicht vor Ort live dabei sein kannst, kein Problem. In diesem Jahr wird es erstmal auch einen Livestream geben, so dass du alle Vorträge bequem von zu Hause aus anschauen kannst. Also, schnell sein lohnt sich. Den Link zum Verkauf für die Tickets findest du hier in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Video. Der Krieg im Nahen Osten ist seit fast 4 Wochen im Gange und die Straße von Hormuz ist immer noch geschlossen. Sie ist zwar kaum 50 Kilometer breit, liegt zwischen dem Iran und dem Oman und trotzdem ist es eigentlich der Flaschenhals für die globale Wirtschaft. Denn normalerweise fließen durch diese Meerenge jeden Tag 20% des gesamten weltweiten Ölangebots. Jedes fünfte Barrel, das auf diesem Planet verbraucht wird, kommt hier durch. Wir reden von 20 Millionen Barrel pro Tag. Und die fehlen momentan. Genauso aber auch wichtige Düngermittel wie zum Beispiel Urea oder natürlich auch Gas. Aber seit dem Kriegsbeginn gegen den Iran fließen dort weniger als 10% der normalen Menge. Und überleg dir mal, Brent-Rohöl lag vor dem Iran-Krieg bei $73 pro Barrel. Ein Barrel sind übrigens 159 Liter. Und innerhalb von 2 Wochen waren wir bei $120. Das ist ein Anstieg von über 60%. Aktuell liegen wir da ungefähr bei $100. Aber nur, weil die Internationale Energieagentur die größte Notreservenfreigabe der Geschichte angeordnet hat. Insgesamt 400 Millionen Barrel. Und das ist ein absoluter Rekord. Die haben die strategischen Ölreserven der westlichen Welt angezapft, um den Preis überhaupt noch halbwegs stabil zu halten. Und trotzdem über $100. Und nochmal, wir sind in einer Energiekrise und die Kollateralschäden werden anhalten, selbst wenn morgen Frieden sein sollte. Wobei ich glaube, wir werden am Wochenende eher noch eine Eskalation sehen, weil wir sehen massive Truppenverschiebungen der Amerikaner, also wirklich von Soldaten, sind ungefähr 6.000 bis 7.000, auch Eliteeinheiten, so dass man wahrscheinlich eine konzentrierte Aktion am Wochenende sehen werden, natürlich immer nach Börsenschluss, ne, wenn Dow Jones und so weiter geschlossen hat. Und es könnte gut sein, dass zum Beispiel Kark Island oder so, ne, ein ganz wichtiges Gasfeld, Ölfeld bei den Iranern vielleicht eingenommen wird oder vielleicht sogar die Straße von Hormuz eingenommen wird, wer weiß. Und so könnte die Welt am Montag eine ganz andere sein. Und schon jetzt hat der Krieg im Iran und die Blockade der Straße von Hormuz weltweit zu Engpässen bei der Energieversorgung, insbesondere bei Treibstoffen wie Benzin und Diesel geführt. Wir sehen auch, dass die ersten Flug-Airlines die Ticketpreise erhöhen, aber auch Flüge zusammenstreichen. Wir sehen Bilder wie aus Apokalypse-Hollywood-Filmen. Lange Schlangen vor Tankstellen, vor allem in Asien. Wir sehen, dass in Taiwan die Gasreserven nur noch für knapp 19 Tage reichen. In Neuseeland hat man noch für knapp 20 Tage Benzin und Diesel. Und wie gesagt, in Australien haben wir schon über 500 Tankstellen, die keinen Sprit mehr haben. Und auch in anderen Teilen der Welt verschärft sich die Situation. In der Slowakei, in Indien, in Pakistan und in weiteren asiatischen Ländern wird Treibstoff bereits rationiert. Und wie gesagt, auch unsere Wirtschaftsministerin warnt schon, wenn der Krieg anhalten sollte, wird's Ende April knapp. Und selbst wenn es jetzt zu einem Frieden kommen würde, die Infrastruktur ist teilweise zerstört. Es dauert Tage, Wochen, Monate, teilweise Jahre, wie im Falle von Katar mit seinen Gasfeldern, wo 17% beschädigt sind. Dauert es 5 Jahre, bis die wiederhergestellt sind, bis die wieder repariert sind. Und eins kann ich dir jetzt schon auf den Weg mitgeben. Es wird eine zweite Inflationswelle geben. Du musst in Sachwerte investieren. Und mein Spartipp natürlich auch, holt euch jetzt schon mal Vorräte, egal ob jetzt Waschmittel oder egal was, was nicht kaputt geht, was nicht verderbbar ist. Und das ist nicht nur gut als Prepper, nein, es wird auch ein gutes Investment sein, weil alle Güter des täglichen Bedarfs werden teuer werden, weil überall fließt Öl rein. Die Transportwege bei der Produktion, bei Plastik und so weiter. Deswegen mein schwedischer Spartipp, ne? Also lieber 5 Packungen statt nur einer. Und wer weiß, vielleicht werden wir auch eine Art Energie-Lockdown sehen in Europa. Und wenn ich dazu ein Video machen soll, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und wenn du neu hier bist, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn du die Glocke aktivierst und ein Abo dalässt, dann wirst du immer informiert über neue Videos. Aber Fakt ist, es geht schon lange nicht mehr nur um Öl. Katar ist einer der größten Flüssiggaslieferanten für Europa. Und wie in meinem letzten Video beschrieben, das findest du hier oben unbedingt anschauen nach diesem Video, wurde vor kurzem hier die LNG-Anlage Ras Laffan von den Iranern getroffen und beschädigt. Und Ras Laffan ist nicht nur irgendeine LNG-Anlage, Ras Laffan ist verantwortlich für 20% des weltweiten Gasbedarfs. Und Katars LNG-Tanker, ja, die müssen halt ebenfalls durch die Straße von Hormuz. Dieselbe Meerenge, die jetzt halt momentan blockiert ist. Das heißt, nicht nur unser Öl ist abgeschnitten, nein, auch ein großer Teil unserer Gasversorgung ist jetzt erstmal weg vom Fenster. Und das ist ja noch nicht alles, es kommt ja noch schlimmer natürlich, weil Katar ist auch der zweitgrößte Heliumproduzent der Welt. Im letzten Jahr haben sie rund 33% der globalen Heliumproduktion produziert, was 63 Millionen Kubikmetern entspricht. Und jetzt kommt der Rattenschwanz, jetzt kommt das Problem, denn weil die Anlage Ras Laffan stillgelegt wurde, wurde damit auch die Heliumversorgung unterbrochen. Denn Helium ist ein Nebenprodukt der Erdgasverarbeitung. Und die Konsequenz des ganzen Schlamassels ist, der Markt verliert momentan monatlich rund 5,2 Millionen Kubikmeter Helium. Und es gibt halt keine Reserven, da Helium während der Lagerung verdampft und innerhalb von rund 45 Tagen die Endverbraucher erreichen muss. Und weißt du, was das Bittere ist? Wir hatten das Ganze schon mal, nämlich 2022. Ja, Russland-Ukraine. Gaspreise gehen durch die Decke, Industrie unter Druck und wir haben gesagt, nie wieder. Wir werden diversifizieren, wir werden unabhängig. Pustekuchen. Die Abhängigkeiten, vor allem in Deutschland, sind größer denn je. Und jetzt in der größten Krise aller Zeiten wird unsere Wirtschaftsministerin klar und deutlich, traut sich das zu sagen, was man lange nicht sagen durfte, weil es gegen das Narrativ der grünen Ideologen war. Nämlich, dass das Abschalten der AKWs ein grandioser Fehler war.
Der Atomausstieg war ein riesiger Fehler und uns fehlt diese Energie auch deshalb, weil sie zu erschwinglichen Preisen produziert wurde. Der einzige Weg, die sichere Versorgung zu gewährleisten, ist also die Nutzung von Erdgas.
No shit, Sherlock. Habe ich schon lange gesagt. Dazu habe ich viele Videos gemacht, viele Interviews gemacht. Und wenn Deutschland und wenn es der Regierung jetzt wirklich um die Menschen, um die Wirtschaft gehen würde, dann würden sie endlich ihren Worten Taten folgen lassen und sie würden vor allem zum Beispiel die CO2-Steuer ad acta legen. Die macht null Sinn. Sie würden die Mineralölsteuer aussetzen. Sie würden auch wieder auf die vorhandenen Energieträger zugreifen. Ja, die Umwelthilfe, ja, kein Gruß geht raus an die, keine Liebe an die, haben jetzt vor Gericht erwirkt, dass die einzige letzte größte Ölplattform in der Nordsee, die Deutschland noch überhaupt hat, mit 1000 Mitarbeitern geschlossen wird. Und sie möchten jetzt natürlich noch vor Gericht klagen und sie werden wahrscheinlich gewinnen, weil das Bundesverfassungsgericht ja schon durchgewunken hat, dass wir die Klimaziele bis 2040 erreichen müssen. Also, ihr seht, die Ideologie ist immer noch da über der Vernunft. Im Übrigen glaube ich, dass der deutschen Umwelthilfe das Vereinsrecht entzogen werden muss, weil kaum ein Verein hat jemals größeren Schaden, Wohlstandsverlust erzeugt als dieser Mauk-Verein. Aber es kommt noch etwas, das dies jetzt noch schlimmer macht, leider, denn die Energiekrise trifft nicht auf ein starkes und gesundes Deutschland, sie trifft auf ein Land, das stark angeschlagen ist. Ich meine, man muss sich nur umschauen. Jeden Tag kommen neue Horrormeldungen. Bei Volkswagen und Porsche bricht der Gewinn dramatisch ein. Die Automobilzulieferer haben riesige Probleme, ZF und Mahle und ZF sogar mit einem Milliardenverlust. Bosch entlässt ebenfalls 22.000 Menschen. Insgesamt sind in den letzten Jahren 300.000 Einzelhändler einfach verschwunden. Und dann das wundervolle Sondervermögen. 500 Milliarden Euro. 500 Milliarden, die aufgenommen wurden für Infrastruktur und Verteidigung, Straßen, Brücken, Bundeswehr. So wurde es uns verkauft. So wurde es den Bürgern erklärt. So hat man die Schuldenbremse geknackt. Und dann hat das IFO-Institut mal nachgerechnet und siehe da, 95% dieser Gelder wurden zweckentfremdet. Danke für nichts. Nicht für Investitionen, nicht für Infrastruktur, sondern für laufende Ausgaben, für Löcher im Haushalt, die gestopft werden mussten, für Konsum statt Substanz. Das Sondervermögen heißt Sondervermögen, ist aber eine Riesenlüge, weil es sind Sonderschulden, es sind Schulden, es ist kein Vermögen. Und da war es schon wieder die nächste Lüge. Also wir werden von allen Seiten angelogen und sie machen sich Taschen voll. Und jetzt kommen sie mit noch weiteren Gehirnfurzen wie Mehrwertsteuererhöhung, Ehegattensplitting abschaffen und so weiter. Sie brauchen immer mehr. Ich meine, wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem. Sie haben 1 Billion Einnahmen und trotzdem reicht's nicht. Immer wieder alle Sozialisten aller Parteien noch mehr Abgaben, noch mehr Steuern, noch mehr den Bürger quetschen. Und ich verstehe es auch, dass immer mehr gehen wollen. Ja, und wenn du dich interessierst, wohin es gehen kann, schau dir mal dieses Video an hier, Plan P. Ja, boah, so eine Krawatte. Und wie immer, was machen die inkompetenten Berufspolitiker? Grüße gehen raus an Klinkball und Co. Ja, neue Steuern erfinden. Oder halt Schulden machen, für die wir aber auch zahlen müssen, ja, um das alles zu finanzieren. Also das Defizit, die Schulden, die Zinsen, ja, da muss entweder neue Steuer implementiert werden, neue Steuern erhöht werden, oder halt der Bund muss neue Schulden machen. Und diesem Jahr möchten sie Anleihen im Volumen von 512 Milliarden Euro ausgeben. In einem einzigen f***ing Jahr 512 Milliarden, für die wir alle haften. Und weißt du was? Was passiert, wenn ein Land, das in einer Wirtschaftskrise steckt, 512 Milliarden Euro an neuen Anleihen auf den Markt wirft, während gleichzeitig ein historischer Energieschock die Inflation anheizt und die Zentralbank zwischen allen Stühlen sitzt? Dann passiert das. 3%. Genau. Das ist die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihen. Das ist der höchste Stand seit 2011 in der Eurokrise. Seit 15 Jahren. Höhere Zinsen bedeutet vor allem eins, mehr Zinslast für den Staat. Und Deutschland steuert daher bei den Zinskosten auf Beiträge von bis zu 150 Milliarden pro Jahr zu. 150 Milliarden Euro. Und es betrifft nicht nur Deutschland. Auch in den USA haben wir einen neuen Schuldenrekord erreicht mit 39 Billionen Dollar. Das ist fast die Hälfte des weltweiten BIPs, was hier an Schulden sich angehäuft hat. Und nochmals, ich werde es nicht müde zu sagen, seit 2010, seit Obama, haben sich die Schulden in den USA vervierfacht. Und auch bei den Amerikanern ist der Schuldendienst gigantisch. Es ist die größte Position jetzt schon im Haushalt mit 1 Billion Dollar. Tendenz steigend. Aber auch in Großbritannien sehen wir, dass die Staatsanleihen explodieren. Sie sind bei fast 5%. Das ist der höchste Stand seit der Finanzkrise 2008. Also die Alarmsignale sind überall gegeben. Weil wenn die Staatsanleihenblase platzt, ist hier Ende Gelände, Game Over. Das ist der größte Markt, den es überhaupt gibt. Und was macht die EZB und Christine Lagarde? Ja, die sitzt in Frankfurt und sagt, Zitat von gestern, wir werden nicht handeln, bevor wir genug Informationen über Umfang und Dauer des Schocks haben. Abwarten, beobachten und Tee trinken. Genau wie 2022, als sie die Inflation auf über 10% hat laufen lassen, bevor sie reagiert hat. Und nochmal, ich kann nur nochmal appellieren, die zweite Inflationswelle wird kommen. Irgendwann werden die Notenbanken die Zinsen senken und dann wird's brutal. Und die Notenbanken sind global in einer Zwickmühle. Weil zum Beispiel, wenn die EZB die Zinsen erhöht, dann wirkt sie die Wirtschaft ab und das mickrige Wirtschaftswachstum. Und ja, ein Staat oder ein Land, ein Kontinent, der sowieso in der Rezession steckt. Erhöht sie nicht, dann lässt sie die Inflation frei laufen. Es gibt keinen guten Ausweg, nur schlechte und sehr, sehr schlechte. Und das Ende ist so oder so desaströs für dich und deine Kaufkraft und die Papierwährung. Fakt ist, der Markt glaubt Lagarde nicht mehr. Die Terminmärkte preisen bereits eine Zinserhöhung im April ein. Und übrigens, auch in Japan explodieren jetzt die Renditen auf die Staatsanleihen. Um die wieder einzufangen, müssten sie eigentlich die Zinsen erhöhen. Die Zinsen müssten dann höher sein als die Inflation. Viel Spaß damit. Schauen wir zum Schluss noch auf die Märkte. Grundsätzlich muss man sagen, dass der Markt noch ziemlich entspannt ist. Ich meine, der S&P 500 notiert gerade mal 6% unterm Allzeithoch, der Nasdaq genauso. Panik sieht für mich definitiv anders aus. Und daher stelle ich mir die Frage, rechnet der Markt aktuell damit, dass es schon irgendwie alles gut wird oder ist einfach noch nicht 100% bei den Leuten angekommen, was hier möglicherweise auf uns zukommt? Also ein Rattenschwanz an Kollateralschäden, an kaputten Lieferketten, Energieengpässe. Unser Schmierstoff der Weltwirtschaft ist Öl, ist Gas. Und deswegen erinnert mich das Ganze auch ein bisschen an den Anfang von Corona. Erinnerst du dich noch? Am Anfang, wo in China schon Lockdowns gemacht wurden, ist der Markt sogar noch weiter gestiegen. Schau mir dazu mal auf den folgenden Chart, den ich dir mitgebracht habe. Und hier sehen wir was ganz Frappierendes. Hier haben wir mal die erste Corona-Meldung eingezeichnet und den ersten Lockdown in Wuhan im Januar 2020. Da waren wir noch völlig entspannt. Und du erkennst, dass der Markt danach noch weiter gestiegen ist, weil es einfach ignoriert hat und erst danach eingebrochen. Werden wir jetzt vielleicht das Gleiche sehen? Wir werden sehen. Ich denke nur, dass der Markt die Risiken aktuell nicht richtig einpreist. Weder beim Ölpreis noch generell. Und auch Gold macht interessante Sachen. Gold hat in den letzten Tagen, Wochen tatsächlich stark korrigiert. Vom Hoch waren es fast 30%. Und das, obwohl es eine riesige Krise war und ein Krieg. Und auf dem Tageschart erkennt man, dass Gold fast den 200 leitenden Durchschnittspreis angetestet hat. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, auch abgeprallt ist. Aber warum fällt Gold überhaupt in einer solchen Krise? Ist Gold nicht eigentlich der sichere Hafen? Ja, ist es. Aber muss sich immer vor Augen halten, wie stark Gold in den letzten Monaten angestiegen ist. Und vielleicht haben auch einige Notenbanken jetzt die Chance ergriffen und vielleicht auch aus der Not Gold verkauft, um Gas oder Öl zu kaufen. Und keine Sorge, trotz des starken Abverkaufs in den letzten Tagen stehen wir aufs Jahr gesehen immer noch mit einem fetten Plus von mehr als 40% da. Und ich bin nach wie vor positiv. Und eine zweite Sache. Offenbar gibt es einige Banken in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die aktuell unter Druck stehen. Die Zentralbank hat bereits reagiert und ein Resilienzpaket für Finanzinstitute im Wert von 270 Milliarden US-Dollar geschnürt. Also auch da brodelt es. Es gibt bereits Gerüchte, dass einige Banken dort so unter Druck stehen, dass sie aktuell dazu gezwungen sind, Goldbestände abzubauen, um an Liquidität zu kommen, was natürlich auch dann Druck auf den Goldpreis erklärt und ausübt. Also, aktuell wäre ich kurzfristig bei Gold vorsichtig. Ich würde jetzt keine größeren Positionen eingehen. Wer nachkaufen möchte, wer einsteigen will oder aufstocken möchte, der sollte bei Kursen unter 4.200 Dollar warten, vielleicht sogar bei 4.000 Dollar und sich dort auf die Lauer legen. Dann wären wir wieder knapp über dem sogenannten 200er Durchschnittspreis. Spätestens hier erwarte ich eine Gegenbewegung oder zumindest eine Konsolidierung, die aber durchaus auch länger gehen kann. Schauen wir aber auch kurz mal auf die Goldminen. Und auch hier ging es ordentlich nach unten. 50%, 60%, 70%, als ob Gold bei 1.000 Dollar stehen würde. Und der wohl bekannteste Goldminen-ETF der Welt, der GTX, hat seit seinem Hoch zwischenzeitlich mehr als 30% korrigiert. Und hier sehen wir einen überverkauften Bereich. Die Korrektur ging auch hier fast bis auf den 200er gleitenden Durchschnitt. Und hier müssen wir in den nächsten Wochen schauen, ob die Unterstützung hält oder ob wir nochmal tiefer gehen. Aber fallende Kurse sind langfristig gesehen immer auch Chancen und ein Geschenk. Denn der mittel- bis langfristige Case für Gold und Silber ist immer noch intakt. Die Schuldenberge sind immer noch da und steigen exponentiell. Ich habe es aufgezeigt. Immer noch Berufspolitiker, die inkompetent sind und nur eine Lösung kennen, statt zu sparen, mehr Geld auszugeben, mehr Schulden zu machen und natürlich noch mehr Geld zu drucken durch die Notenbanken oder noch Steuern zu implementieren. Dann haben wir eine schlechte Demografie, wir haben eine multipolare Welt, die eher deglobalisiert statt globalisiert und eine Weltwirtschaft, die sich eher Richtung abwärts befindet. All das spricht natürlich dafür, dass die Notenbanken irgendwann wieder aufs Gaspedal drücken müssen, dass sie wieder die Inflation bekämpfen, dass sie die Zinsen senken und dann noch mehr Liquidität ins System kommt, dass die zweite Inflationswelle kommt. Und deswegen sehen wir jetzt auch schon bei einigen Goldminen wieder richtig interessante Kursniveaus. Erst diese Woche haben wir im Friedrich Report bei einem australischen Goldunternehmen, bei dem der Kurs stark zurückgekommen ist, einen Chartcall gemacht. Und falls du Abonnent im Friedrich Report bist oder einfach nur gerne australische oder kanadische Rohstoffunternehmen handelst, dann kann ich dir wirklich wärmstens empfehlen, mal beim FS Broker vorbeizuschauen. Dort kannst du vor allem unsere Aktien aus dem Friedrich Report, aber auch Aktien Südafrika oder Toronto handeln. Und das auf der Plattform von Interactive Brokers zu Top-Konditionen. Also am besten noch heute vorbeischauen unter fsbroker.com und dich anmelden. Auch der Depotumzug ist wirklich kindereinfach. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes neben dem Market-1-Event. Schauen wir auf den kleinen Bruder von Gold auf Silber. Und Silber hat einen noch heftigeren Ausverkauf erlebt als Gold. Aber auch hier mein Hinweis, schau dir an, wie parabolisch Silber in den letzten Monaten gestiegen ist. Solche Bewegungen müssen früher oder später verdaut werden, korrigieren oder zumindest über einen längeren Zeitraum konsolidieren. Aktuell notieren wir bei rund 68 Dollar. Und ich halte es für möglich, dass wir noch einmal auf den 200er gleitenden Durchschnittspreis fallen. Und das wäre dann im Bereich von rund 57 Dollar. Aus dem Grund sage ich ganz klar, Silberkurse unter 60 Dollar sind Kaufkurse und genauso auch Goldkurse unter 4.200 Dollar. Also wir haben bei Silber noch eine starke horizontale Unterstützung bei 64 Dollar. Sollte dies nicht halten, so müsste man sich wohl möglich auf noch tiefere Kurse einstellen, vor allem dann, wenn die Panik im breiten Markt ankommt. Denn eins musst du immer bewusst sein, wenn es am Markt kracht, dann wird alles abverkauft, egal ob Silber, Gold, Aktien oder Bitcoin. Dann ist Cash King. Deswegen wäre ich auch bei Silber aktuell eher vorsichtig, würde nur in kleineren Tranchen einsteigen und lieber etwas mehr Cash aufbauen. Lass uns doch gemeinsam zum Schluss auf das schwarze Gold auf Öl schauen. Und hier habe ich dir direkt mal einen Chart mitgebracht, der Brent mit WTI vergleicht. Kurze Erklärung, WTI steht für West Texas Intermediate. Ja, das ist finanzielle Intelligenz. Und ist das Rohöl aus den USA. Und das WTI dient als wichtiger Referenzpreis für den amerikanischen Markt, während das Brent Öl aus der Nordsee stammt und weltweit als zentraler Ölpreis gilt. Das WTI-Öl ist in der Regel etwas leichter und schwefelärmer, also von höherer Qualität. Brent hingegen ist global besser handelbar und reagiert stärker auf geopolitische Entwicklungen. Und deshalb liegt der Brent-Preis oft leicht über dem von WTI. Und genau das sehen wir aktuell im Chart. Schauen wir uns mal die Kursentwicklung von beidem an. In schwarz WTI und in blau Brent. Und du siehst, dass Brent in den letzten Monaten deutlich stärker gestiegen ist. Sollte WTI-Öl jetzt noch nachziehen, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch die US-amerikanischen Indizes stärker unter Druck geraten und wir eine Korrektur oder sogar einen Crash sehen. Heißt, wenn du stark in Tech-Werten in den USA investiert bist und auf großen Gewinnen sitzt, dann würde ich mir aktuell mal Gedanken darüber machen, ob es nicht Sinn machen könnte, ein paar Gewinne vom Tisch zu nehmen, also raus aus dem Risiko, rein in Cash und das Geld ein bisschen auf der Seitenlinie parken, um das Ganze von außen anzuschauen. Warum? Weil an Gewinnmitnahmen ist bekanntlich noch keiner arm geworden. Ganz im Gegenteil. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Hinweis von meiner Seite. Falls du in Öl- oder Gasaktien investieren willst, dann am besten immer fernab von geopolitischen Spannungsfeldern, also in sicheren Jurisdiktionen. Auch darauf achten wir beim Friedrich Report. Dort haben wir zum Beispiel vor allem südamerikanische Ölunternehmen im Fokus gehabt. Und unser Favorit hat in den vergangenen Wochen natürlich prächtig sich entwickelt. Über 60% Wertzuwachs seit unserer Empfehlung. Also, wir stehen vor einer gefährlichen Mischung aus geopolitischer Eskalation, Energieknappheit und einer strukturell geschwächten Wirtschaft. Und genau diese Kombination ist eine brandgefährliche Rezeptur für den Markt, für einen Crash. Und es wird momentan meiner Ansicht nach massiv unterschätzt. Während die Börsen noch erstaunlich ruhig bleiben, sehen wir im Hintergrund steigende Zinsen, explodierende Risiken und einen Ölpreis, der jederzeit zum Brandbeschleuniger werden kann. Silber hat immer niedrigere Hochs gesehen, was erstmal negativ ist. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir jetzt eine längere Korrekturphase oder eine Range ausbilden zwischen dem 200er Durchschnitt bei $57 und $70. Dass wir uns da hin und her bewegen, dass wir dann Fundament aufbauen, um dann wieder auf neue Höhen zu schießen. Meine Ziele für Silber sind nach wie vor dreistellig und bei Gold natürlich Richtung $6,000. Also, wir sehen ja, eine Aktion, ein Tweet von Trump oder dass irgendwas vom Iran bombardiert wird oder von Israel angegriffen wird, kann das ganze Marktgeschehen wieder beeinflussen. Und für dich bedeutet das einfach, dich mental, aber auch monetär auf das vorzubereiten. Jetzt ist nicht Zeit für blinden Optimismus, sondern für Vorsicht, für Absicherung und für den klaren Blick auf Chancen. Und denk daran, am Ende gilt immer, Krisen sind gefährlich, aber für diejenigen, die vorbereitet sind, auch die größten Chancen, weil dann musst du antizyklisch investieren und agieren, weil der Gewinn wird beim Einkauf gemacht. Aus dem Grund würde ich etwas Risiko momentan eher rausnehmen und Geld auf der Seitenlinie parken. Und dann von außen einfach mal schauen, wie sich das Ganze in den nächsten Wochen entwickelt. Könnte ja auch sein, dass Trump einen absoluten Geniezug gemacht hat und sich die Krise morgen schon wieder entspannt und wir dekadelangen Frieden im Mittleren Osten sehen, wer weiß. Also bereite dich einfach darauf vor, dass es in den kommenden Wochen weiterhin volatil werden wird. Fakt ist, es bleibt spannend und es bleibt natürlich auch volatil. Aber genau das bietet ja auch immer die großen Chancen. Ich werde dich natürlich hier auf dem Laufenden halten, wenn ich spannende Chancen sehe. In diesem Sinne, denk immer daran. Wegen Menschen, die sich vorbereiten und die Krise als Chance sehen, die positiv denken und dementsprechend auch agieren, ist die Welt da draußen immer besser, als wir eigentlich glauben. Herzlichst, euer Marc.